Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 23. April. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Und was soll ich euch sagen? Ich glaube, wir haben Mike Nöcker an Haruhe, euer Jürgen, verloren. Er war ja gestern Abend bei Servus TV und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Und es greift wieder die allseits bekannte Maxime, die Nöckersche Maxime. Manche Dinge, Lena, die kann man einfach nicht beeinflussen. Und ich muss dann manchmal am frühen Morgen genau damit umgehen und dann schnell für Ersatz sorgen. Und ihr wisst ja auch dann, was das heißt. Es ist allen voran dann unser Chefredakteur, der einspringt. Und so ist es auch an diesem Morgen. Guten Morgen, Nils Babbel.
Einen wunderschönen guten Morgen, Lena Kassel. Ach, ich fühle mich heute so ein bisschen wie so ein Mailänder. Ich habe nämlich gestern Abend die letzten 3 Minuten des Mailänder Derbys geschaut und das wusste ich gar nicht. Mailand konnte Meister werden, also Inter Mailand wohlgemerkt. Ich war absolut begeistert. Ich muss wirklich sagen, 7 Minuten, 3 rote Karten, sehr viel Emotionen und Inter ist tatsächlich Meister geworden zum 20. Mal, hat den Stadtrivalen somit um einen Titel überholt und ja, ich bin, wie gesagt, völlig begeistert und starte total motiviert in diesen Dienstag.
Das ist gar nicht so leicht. Also die Voraussetzungen waren ja da, dann Historisches zu schaffen, ausgerechnet, ne? Das sind dann immer diese ausgerechnet Geschichten im Fußball. Ausgerechnet im Mailänder Stadtderby gegen den Rivalen kann man die italienische Meisterschaft klar machen. Und dann beweist Inter auch noch die Nervenstärke. Ich sag mal so, ich weiß einen Verein aus Deutschland, dem das so nicht gelungen wäre. Und die tragen Schwarz-Gelb. Und wenn wir da gerade schon beim Thema sind, dann bleiben wir doch auch beim BVB.
Gewinner des Tages.
Das ist heute Morgen nämlich Lars Ricken. Der ehemalige Spieler des BVB steigt überraschend zum Geschäftsführer Sport beim BVB auf und wird somit Nachfolger von Hans-Joachim Watzke. Bisher galt ja Sebastian Kehl als Favorit auf das Watzke-Erbe. Kehl indes bleibt Sportdirektor und wird künftig auch von Rückkehrer Sven Mislintat als technischer Direktor unterstützt. Lena, viele wichtige Entscheidungen. Wie stehst du dazu?
Ja, man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, so wie Edin Terzic irgendwie Nuri Sahin und einen der Bender-Zwillinge an die Seite gestellt bekommen hat, bekommt jetzt eben Sebastian Kehl, Lars Ricken und Sven Mislintat an die Seite gestellt. Nichtsdestotrotz halte ich es für eine sehr, sehr richtige Entscheidung, Lars Ricken dieses Amt zu übergeben. Es ist die Lösung mit dem möglichst höchsten Stallgeruch. Das passt zu Aki Watzke, der natürlich irgendwie die echte Liebe weiter vorleben möchte, auch nach seiner Amtszeit. Da liegt es nahe, dann eine Vereinslegende irgendwie in Position zu bringen. Er leistet fantastische Arbeit, schon seit Jahren im Nachwuchsleistungszentrum, Lars Ricken. Und von daher hat er sich das, glaube ich, redlich verdient, diese Position. Und ich habe wirklich gar kein Störgefühl dabei, dass er jetzt diese Position übernimmt. Er kommt vielleicht dann eben auch nochmal aus einer anderen Perspektive, aus der Jugendabteilung, hat vielleicht einen sehr, sehr guten Überblick über die jungen Talente in Deutschland und sicherlich auch international. Und das passt ja dann auch zur BVB-DNA, ne? Junge Spieler weiterentwickeln und dann eventuell für sehr, sehr viel Geld weiterverkaufen. Das ist irgendwie so in den letzten Jahren die Vereins-DNA geworden und Lars Ricken passt dann irgendwie innerhalb dieser Geschichte. Und ich fand ganz charmant, was dann Marc Schwitzky, liebe Grüße, dann gestern nach dieser Personalie getwittert hatte. Er tweetete nämlich wie folgt: Die wichtigste Frage, hat Ricken dann noch Zeit, im Champions-League-Finale als Ritter aufs Feld zu marschieren? Und ich halte diese Frage für absolut berechtigt.
Absolut. Ich habe auch noch eine berechtigte Frage, hoffe ich zumindest. Wie steht's denn jetzt um Sebastian Kehl? Ich habe ja gerade schon gesagt, der galt ja auch so ein bisschen als Favorit auf die Nachfolge von Watzke. Jetzt bekommt er mit Mislintat sogar auch noch so einen kleinen Mann an seine Seite. Ist das aus deiner Sicht alles positiv oder ist er vielleicht sogar der große Verlierer? Anders gefragt, braucht es ihn überhaupt noch?
Ich glaube, so rein auf dem Papier ist er natürlich der Verlierer, weil klar hat man gedacht, dass wenn Aki Watzke jetzt geht, wenn Mislintat irgendwie auch noch im Gespräch ist, dass Sebastian Kehl dann in irgendeiner Form ein wenig nach oben in der Hierarchie beim BVB steigen wird. dem ist nicht so. Ich glaube, dafür hat er sich auch in der Vergangenheit ein paar zu viele Fehltritte geleistet, was den Transfermarkt anbelangt. Wir erinnern uns an Edson Alvarez, wo es ja diesen kleinen Disput gab, auch wohl mit Edin Terzic, wo er, glaube ich, eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und unterm Strich ist auch der Kader, der aktuell beim BVB da ist, mitunter der schlechteste Kader der letzten Jahre. Dafür war er verantwortlich. Und ich glaube, das ist dann auch so ein wenig die logische Konsequenz, dass wenn man irgendwie keine gute Leistung zeigt, dann eben auch nicht irgendwie befördert wird. Und so sehen wir es dann auch, ne? Dass er dann eher tatkräftig und auch wirklich Menschen an die Seite bekommen hat, die auch einen Machtanspruch haben, die auch eine Meinung haben, die ihn dann vielleicht auch ein wenig mitziehen. Und ich halte das eher für richtig und wichtig, dann auch nicht, ob irgendwie emotionaler Verbundenheit Sebastian Kehl dann zu befördern, obwohl er vielleicht rein qualitativ und rein sportlich dafür nicht ausreichend qualifiziert ist. Ne? Also zumindest, wenn man jetzt so die letzten Entscheidungen von ihm bedenkt. Von daher halte ich das eher für eine sehr, sehr weise Entscheidung von Borussia Dortmund und dass dann auch wirklich gar nichts durchgestochen worden ist an die Medien mit Lars Ricken, halte ich auch für ein gutes Zeichen.
So, dann kommen wir jetzt mal vom Westen der Republik in den Süden.
Die MML-Gerüchteküche.
So, ich freue mich ja jeden Tag drauf. Endlich neue Namen im Trainerkarussell beim FC Bayern. Ja, die Trainerfrage ist immer noch unbeantwortet und der Kicker kommt jetzt mit einem, wie ich finde, etwas überraschenden Namen um die Ecke, denn die Bayern ziehen bei der Trainersuche mittlerweile offenbar auch eine Interimslösung bis 2025 in Erwägung. Dann wäre nämlich womöglich die Wunschlösung Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß und auch Jürgen Klopp verfügbar. Als Interimslösung käme dafür neben dem bereits gehandelten Hansi Flick laut Kicker mittlerweile eben auch Lucien Favre in Frage. So, und das fand ich ganz spannend. Also zwei Punkte daran fand ich ganz spannend. Erstens, ist eine Interimslösung überhaupt eine sinnvolle und denkbare Sache für dich? Und zweitens, wäre Favre dafür eventuell ein passender Kandidat?
Nein und nein. Ich würde sagen, eine Interimslösung wäre, glaube ich, eine große Katastrophe, weil wir haben eben einen riesigen Trainerverschleiß beim FC Bayern in den letzten Jahren erlebt. Sie brauchen eigentlich jemanden, der jetzt einen Umbruch verwalten kann. Einen Perspektivtrainer, der für die nächsten 3, 4, 5 Jahre da ist. Sie brauchen eben keine Fluktuation mehr auf dieser Trainerposition. Da hatten sie zu häufig in der Vergangenheit eben einfach viele Trainer, die kamen und gingen, die alle eine unterschiedliche Idee vielleicht auch vom Fußball hatten und so weiter und so fort. Es muss jetzt endlich mal wieder Ruhe einkehren. Und eine Interimslösung würde eben bedeuten, dass es wieder nur auf Zeit ist. Und das würde ich für ein fatales Signal halten, auch an die Mannschaft, die sich dann natürlich auch fragt, okay, der Trainer ist jetzt ein halbes Jahr da, vielleicht ein Jahr, wer kommt danach? Also ich halte das wirklich für die denkbar schlechteste Option. Und dann, wenn wir darüber geredet haben, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern nicht zusammengepasst haben, weil es nicht gemenschelt hat, dann auf die Idee, Lucien Favre zu kommen, ist wirklich sehr, sehr speziell, würde ich sagen. Er gilt ja auch als Eigenbrötler, er gilt als eigener Kopf, er gilt als, ja, schon so auch ein bisschen asozial, in dem Sinne, dass er jetzt nicht unbedingt mit vielen Menschen gut kann und eher in seinem stillen Kämmerlein irgendwie agiert und auch sehr unkonventionell ist und eben ganz weit entfernt ist von Menschen. Also ich halte beide Optionen wirklich für fatal. Das zeigt dann aber eben auch, wie verzweifelt man aktuell beim FC Bayern ist. Die A-Lösung hat abgesagt, Alonso, die B-Lösung, Nagelsmann auch. Ja, wer stellt sich denn da jetzt hin als C-Lösung? Da gibt es, glaube ich, nur wenige. Ich habe ja gestern Roger Schmidt in den Ring geworfen. Ich halte ihn mittlerweile für den wirklich denkbar geeignetesten Kandidaten, Umbruch verwalten, deutschsprachig, irgendwie Erfahrung mit der Bundesliga. Also so ein Experiment Favre, um Gottes Willen. Dann haben wir den FC Hollywood, glaube ich, in Reinform wieder.
Du hast ja gerade kurz Thomas Tuchel genannt und ich habe von Woche zu Woche immer mehr das Gefühl, dass die Bayern da so ein bisschen zu schnell waren mit der vorzeitigen Trennung von Tuchel. Denn sein Vertrag läuft noch bis 2025. beziehungsweise wäre gelaufen bis 2025. Das wäre eben auch noch die nächste Saison gewesen. Und wenn wir jetzt über eine Interimslösung sprechen, dann hatte man sie ja eigentlich schon im Haus mit Tuchel und dann hätte man eben infolge von Tuchel mit Klopp und Co. sprechen können. Das hat man versäumt. Ob Tuchel jetzt überhaupt noch Interesse hätte zu bleiben, steht auch in den Sternen. Ich sehe das alles ansonsten genau wie du und bin auch absolut ratlos und habe überhaupt keine Idee, wen Max Eberl da noch irgendwie aus dem Hut zaubern kann und will.
Verlierer des Tages.
Das ist Mahmoud Dahoud, der Leihspieler des VfB Stuttgart, wird die Schwaben laut Bild nämlich bereits zum Saisonende wieder verlassen. Der VfB hatte sich Dahoud ja im Winter leihweise von Brighton & Hove Albion gesichert. Die Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro wollen die Stuttgarter angeblich aber nicht ziehen. Ist das für dich denn nachvollziehbar, so vor allem in Hinsicht auf mögliche Millionenausgaben, die dann im Sommer auf den VfB zukommen? Ich sage nur UNDAF zum Beispiel.
Sehr nachvollziehbar, ne? Er kam halt irgendwie an dieser Doppelsechs Karazor Stiller nicht richtig vorbei. Die sind einfach gesetzt, sie sind nicht verletzt gewesen. Sie haben konstant richtig gute Leistungen absolviert und von daher kam er einfach nicht richtig zum Zug. Und da sind dann 10 Millionen Euro Ablöse einfach zu teuer für die Stuttgarter. Genau aus dem Grund, was du gerade erwähnt hast, dass sie ja dann auch versuchen werden, einige Leistungsträger zu halten. Da wird es dann ein bisschen, glaube ich, am Gehalt liegen. Das wird ein bisschen nach oben gehen bei dem einen oder anderen Spieler. Und da werden sie das dann auffangen müssen. Und da ist dann einfach ein 10-Millionen-Transfer von Dahoud nicht drin. Er hat dann einfach zu wenig Einfluss auch auf die Leistung der Stuttgarter gehabt und ist, so bitter wie es ist, dann eben auch verzichtbar, ne? Gemessen an eben den anderen Leistungsträgern, die man jetzt natürlich versucht zu halten. Und da muss man dann einfach noch ein wenig in die Tasche greifen. Und so viele unerschöpfliche finanzielle Mittel hat der VfB dann eben auch nicht.
Das News-Update aus der MML-Redaktion.
Nachdem im November ein Böller das fast vollbesetzte Augsburger Fußballstadion erschüttert hat, wurde nun ein Hoffenheim-Fan zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Durch die Zündung des verbotenen Böllers wurden damals während des Bundesligaspiels 12 Menschen verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Das Spiel zwischen Augsburg und Hoffenheim war daraufhin mehrere Minuten unterbrochen worden, auch um die Verletzten zu behandeln. Es sei kein normaler Pyrotechnikfall im Stadion gewesen, das betonte der Richter gestern bei der Verkündung des Urteils. Es gehe vielmehr um einen massiven Sprengstoffvorfall, der 26.000 Menschen in dem Augsburger Stadion in Terrorangst versetzt habe, so der Richter.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy. Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Das abseitige Thema.
So Leute, aufgepasst, Dynamo Dresden möchte einen neuen Geschäftsführer Sport einstellen und um darauf aufmerksam zu machen, hat der Club die Stelle gestern offiziell ausgeschrieben und das Ganze medienwirksam auf Instagram veröffentlicht. Die Bewerbungsphase soll bis zum 1. Mai andauern. Gesucht wird eine Person mit hervorragendem Netzwerk in der Fußballwelt, die im Transfergeschäft nachweislich Erfolge und Erfahrungen aufweisen kann. So, wer sich angesprochen fühlt, einfach bei Dynamo Dresden melden, einfach mal bewerben. Ich denke da vor allem auch an Kevin Albrecht. Vielleicht hat er ja auch Bock auf einen neuen Job und ist direkt viel zu tun. Also ja, der Aufstieg in die zweite Liga wird so langsam eng. 6 Punkte sind schon auf die Aufstiegsränge und Essen und Saarbrücken können wohl auch noch vorbeiziehen. Also Lena, alles nicht ganz so einfach da bei Dynamo, aber ist glaube ich eh nicht so dein Club, ne?
Ja, du. Ich fand das ja doch dann auch ganz charmant mit dieser Instagram-Umfrage bzw. Anfrage, wer denn dann da mal einspringen könnte. Hat mich so ein bisschen an meine Studi-Zeiten erinnert, ne? Wo man dann bei Instagram mal gefragt hat, wer denn noch ein WG-Zimmer irgendwie frei hat für 400 Euro warm. Das hat mir dann doch schon sehr, sehr getaugt, aber ich fühle mich davon nicht angesprochen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Herausragende Kenntnisse im Transfermarkt, das kann ich nun wirklich nicht von mir behaupten. Und von daher vielleicht ja dann Kevin Albrecht, der ja sowieso auch das Motto hat, dafür muss man sich nicht schämen und dafür muss man sich dann eben auch nicht schämen, ne? Wenn man dann so irgendwie Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden ist.
Absolut, absolut. Schämen muss man sich auch überhaupt nicht, um die neue Folge Fußball MML zu hören. Nostalgieporn und Sitzkopfbälle. Hast du schon gehört, Lena?
Noch nicht, tatsächlich. Aber der Titel macht natürlich wieder sehr viel Lust auf einen Fußball-Podcast. Ich freue mich drauf, bin sehr, sehr gespannt. Aber natürlich gucke ich auch in Richtung Mike mit AI. Da gibt es ja nämlich auch eine neue Folge, wo Mike sich die Frage stellt, macht KI den Fußball besser? Dazu hat er einen fantastischen Gesprächsgast. Er heißt Jan Wendt. Mit ihm diskutiert er über diese Frage. Und ich glaube, ja, so ein bisschen war das auch Thema gestern bei Servus TV. Und von daher bin ich nach wie vor sehr gespannt, wann und ob Mike Nöcker nochmal in diesen Podcast zurückkommt. Vielleicht hat er sich auch an das österreichische Fernsehen verkauft. Wir dürfen gespannt sein. Und von daher hören wir uns dann morgen wieder. Ich bin auf jeden Fall da. In welcher Konstellation? Das werdet ihr dann morgen früh erfahren. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank an Nils Babbel, dass du eingesprungen bist.
Sehr gerne und gerne wieder. Und wenn wir schon dabei sind, das waren heute Nils Babbel
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.